Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
herzlich willkommen beim Hinterhofsänger-Podcast. Mein Name ist Jan Budde und bei mir in der Altstadt heute seines Zeichens Bartträger Benedikt Engelberts. Hallöchen.
Hallo, hallo, hallo.
Und außerdem dabei Plättigol von Mainz, von der AZ, frisch eingeflogen, könnte man sagen, mit Handy im Anschlag. Falls es Interferenzen gibt, falls es hektische Zwischenrufe gibt, spontan Telefonate, Anrufe, könnte man sagen, mitten in der Sendung, dann ist er es. Domi Plättigol Theis.
Backock off, wir müssen unterbrechen. Und damit herzliches Hallo auch von mir.
Ich bitte dich, das auf jeden Fall genau so zu machen.
Wie viele Endgeräte hast du gerade angeschaltet? 4? Auf allen parallel.
Ich glaube, Plätti redet auch nicht über seine Geheimnisse, ich mache es genauso.
Hast du aber so ein geiles Handy mit Klapphülle oder ist das...
Nee. So Boomer-mäßig bin ich noch nicht unterwegs, aber ich habe noch ein bisschen was auf Lager. Ich sag mal so, der Tag hat mich schon geschafft und das Wochenende eigentlich auch schon genug.
Die Woche ging auch eigentlich sehr gut los, transfertechnisch. Ich sag mal, vertragstechnisch ist das richtigere Wort. Bis 2027, Bo Henriksen hat verlängert. Ich glaube, es war am Donnerstag. Und wann habt ihr es gewusst, Domi?
Also ich habe frei gehabt, deshalb hat es mich dann irgendwann später erfahren, aber ich glaube, es war so eine halbe Stunde vor PK-Beginn, vor der PK gegen Bremen. Ja, folgerichtig muss man ja sagen. Ich glaube, um ein Jahr verlängert, der Vertrag wäre sonst 2026 ausgelaufen, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es war von meinen Kollegen, aber im Kommentar gut zusammengefasst, dass du dadurch halt den Fehler nicht machst, den du halt mit Busvenson vorher gemacht hast.
Und vermutlich noch ein bisschen die Konditionen aufpoliert. Also schätze ich jetzt mal.
Ja, der will es nicht zum Nulltarif machen, ne?
Nee. Aber es fühlt sich ein bisschen wie eine Vertragsoption an, die gezogen wurde. Nur so ein Jahr, das ist nicht so eine große Vertragsverlängerung, sondern es ist halt so ein, okay, wir tüten das jetzt ein, das passt. Wir gehen miteinander in eine weitere Jahr in unserer Beziehung.
Vertragsverlängerchen.
Genau, Vertragsverlängerchen.
Also 2027 liest sich trotzdem schön, muss ich sagen.
Ja, definitiv. Und du musst ja auch sagen, ich glaube, Bo Henriksen, der wird jetzt nicht sagen, meinst du fünf, das Ende meiner Fadenstange. Mhm. Fahnenstange, so ist, ich merke, mein Kopf ist schon durcheinander. und dementsprechend hält er sich natürlich auch alle Optionen offen, aber so hast du definitiv mal ein Jahr Ruhe vor so Pressehaien wie mir.
Aber ich glaube, es ist auch gut hinsichtlich weiterer Tätigkeiten auf dem Transfermarkt und hinsichtlich des Kaders. Du hast einfach eine gewisse Planungssicherheit, langfristigere Planungssicherheit. Das heißt, Spieler, die kommen, wissen, woran sie sind. Spieler, die Verträge verlängern, wissen, bis wann der Trainer auf jeden Fall mal vermutlich da sein wird. Das gibt dir ein gewisses Sicherheitsgefühl. Und vielleicht hat man damit ja auch schon einen gecashert, der einen Tag nach unserer letzten Sendung gekommen ist, nämlich Arnaud Nardin. Ich spreche es immer noch falsch aus, habe ich das Gefühl. Der Name ist auf jeden Fall viel zu edel für Also Arnaud. Mm.
Arnaud klingt nach einem richtig guten Wein, gell?
Arnaud klingt nach einem Fluss oder bin ich da falsch gewickelt?
Das ist ein anderer Fluss, das ist der Arno.
Also, okay. Aber so würde der Mainzer ihn aussprechen, das ist der Arno.
Alter Arno.
Hilfe. Ich möchte das bitte nicht hören. Nie. Ich hoffe, er auch nicht. Aber morgen ist, glaube ich, Medienrunde mit ihm. Also vielleicht sollte ich meinem Kollegen nochmal mit auf den Weg geben, der da hingeht. Spreche ich nochmal Arno aus.
Also ich erinnere nur mal kurz an Delano Bürchzoch, der dann auf der Pressekonferenz von unserem lieben Kollegen Peter Herbert Eisenhut mit Delano angesprochen wurde. Also, es ist Mensa und Namen. Es ist Gold und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Wir nehmen ihn Anno und Anno kam Anno dazu mal 2025 nach Mainz.
Oh, Anno dazu mal. Gut, die Wortspiele fallen schon wieder aus dem Mund.
Es kommt wie von selbst, aber es war ja nicht der einzige Transfer und wir haben heute Deadline Day. Die Uhr läuft noch satte 12 Minuten, deswegen ist der Domi ganz heiß und wird sich erst in ein paar Minuten entspannen können, vermutlich nach dem Thementrenner. Was sind denn jetzt gerade so die heißen Trends? Nimm uns doch mal mit.
ich hätte niemals gedacht, wenn mir gestern irgendjemand gesagt hätte, dass der Wechsel von Mattes Tell irgendwelche Auswirkungen auf Mainz 05 haben würde, dann hätte ich gedacht, ja, willst du mich verarschen? Ja, und jetzt sieht es danach aus, dass Gabriel Vidovic der Mattes Tell-Ersatz vom FC Bayern wird. Wie weird ist das?
Es ist komplett weird, vor allen Dingen, weil er da genauso wenig spielen wird wie bei uns. Okay, er war auch noch verletzt, das kam ja erschwerend hinzu. Hat die Bayern wohl sehr beeindruckt bei seinem einen Einsatz.
Das waren die besten 45 Minuten eines Jugendspielers gegen Bayern München.
Ja, also es ist ein bisschen undankbar, ne? Also dann hätte er auch gerade noch in Mainz bleiben können, aber in Mainz denkt man sich vermutlich, ja gut, dann hast du ihn von der Gehaltsliste gestrichen, bei uns spielt er nicht. Schade für den Jungen, aber was das für ihn entwicklungstechnisch bedeutet, also das ist vermutlich eher schon ein satter Rückschritt.
Sieht dann eher nach Regionalliga Bayern aus als Spielzeit. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass er Spielzeit bekommt, jetzt vor allem nach seiner Verletzung. Also das verkorkst das halbes Jahr, aber mal schauen. Wie gesagt, wir nehmen jetzt kurz vor Deadline-Ende auf.
Und wir nehmen noch Wetten an.
Wir nehmen noch Wetten an, mal gucken. Also Eamon Barcock ist zu dem jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht durch.
Wo ist er denn im Gespräch, der Eamon Barcock, weiß man das?
Ja, Schalke 04. Nachdem heute Morgen noch kein Angebot da war, ist dann im Laufe des Tages was eingetrudelt im Hause am Bruchwegstadion. Und wenn er den Medizincheck bestehen sollte, was er zum Zeitpunkt, wo ihr dann hört, auf jeden Fall ihr Bescheid wisst, ob er es geschafft hat oder nicht, wird er ablösefrei Mainz 05 verlassen oder weiter auf der Payroll stehen.
Ja, ist aber, glaube ich, eher nicht zu erwarten, dass er den Medizincheck nicht bestehend. Also der hat sich wirklich fit gehalten, der hat ja mitgearbeitet, der war schon fleißig, zumindest von der Mentalität her jemanden, der Schalke weiterhelfen kann. Und zweite Liga ist scheinbar mehr seine Kragenweite als Bundesliga.
Ja, das stimmt. Nur heute Morgen hieß es seitens des Vereins noch, dass er einen grippalen Infekt hat und deshalb nicht im Montagstraining dabei war. Und angeblich hat er das seit Donnerstag schon gehabt und sollte am Dienstag wieder einsteigen. Dann kam dieses Angebot von Schalke dazwischen. Jetzt ist er krank beim Medizincheck. Mal gucken, ob sie das irgendwie rausrechnen können.
Ja, also es wäre ja nicht das erste Mal, dass man einen Spieler verpflichtet, der gerade temporär verletzt ist. Das kannst du ja schon irgendwie ein bisschen einschätzen. Also wenn es dir im dicken Zeh zieht, dann liegt es bestimmt nicht an der Grippe. Also ist jetzt mal so mein Tipp.
Weißt du, wie das alles zusammenhängt?
Auf gar keinen Fall. Und dann hat uns ja eigentlich auch noch jemand beehrt, nämlich Lenny Maloney. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Für mich klingt das immer noch nach Eishockey, wenn der ausgerufen wird. Ich hatte eigentlich schon ein bisschen gehofft, dass er gegen Werder vielleicht schon auf dem Platz stehen wird. Kam jetzt nicht dazu, aber für dich aus deiner Sicht gelungener Transfer, weil stand ja auch im Raum, kommt vielleicht erst nach der Saison.
Ja, also wenn du einen Prototyp für einen Mainz 05-Spieler brauchst, dann ist es, glaube ich, Leonard Maloney. Einfach von seiner Intensität ist ein No-Brainer, weil du hast kaum Ablöse gezahlt. Ich glaube, 500.000 wurde kolportiert. Und er kann in der Innenverteidigung spielen, er kann auf der 6 spielen. Und wenn du einen kleinen Kader hast, brauchst du positionsflexible Spieler. Gut, dass er jetzt schon da ist, ehrlicherweise, weil das nimmt Sano auch ein bisschen Druck aus. Falls Sano sich aber verletzt oder Gelbsperre wird kommen, also bin ich mir ziemlich sicher. Weiß zwar nicht, bei wie vielen er steht. Aber guter Transfer, guter Pick. Und ich dachte auch schon, als ich ihn in der Halbzeitpause intensiv mit Hong warmlaufen sehen habe, dass er auch kommt, aber dann kam er einfach gar nicht.
Ja, fand ich auch sehr interessant. Ich würde ganz gerne nochmal aus wirtschaftlicher Sicht auf diese beiden Transfers gucken, weil das war jetzt bei beiden, Nordin und Maloney, Spieler, deren Vertrag im Sommer ausgelaufen ist und die wir quasi für kleines Geld aus dem Vertrag rausgekauft werden haben. Und ich glaube nicht, dass diese zwei, wenn die auf dem freien Markt gewesen wären, in Anführungszeichen, zu uns hätten kommen können, weil die haben eigentlich einen relativ hohen und guten Marktwert. Und ich finde, wir haben tatsächlich ein bisschen das aufgefangen, was wir im Sommer verloren haben, auch an Marktwert. Mhm. Gerade durch die Abgänge zum Beispiel von Leo Barrero, der uns ja ablösefrei verlassen hat.
Ja, ich glaube, 1:1 wirst du das bestimmt nicht aufwiegen können.
Nee, aber
ich gebe dir natürlich mit deiner These, finde ich, eine sehr gute Beobachtung, auch zu 100% recht. Du kaufst jemanden, wo der Verein gerade noch so Geld für bekommen kann, bevor er ablösefrei dann geht, zahlst da einen Preis, kriegst den Spieler dafür, der aber eigentlich einen höheren Marktwert mitbringt. Ja, hast du jetzt zweimal gemacht. Jetzt mal gucken, ob die beiden auch wirklich den Kader verstärken können.
Dreimal sogar, weil Hong war ja selbst Muster, ne? Klar, dann jetzt nicht halbes Jahr, sondern ein Jahr Restvertragslaufzeit, aber ich glaube, der kolportierte Marktwert war ja bei 8 Millionen im Sommer noch, ist für 3 gekommen. Aktuell sind 3 noch zu viel für ihn.
Ja, ich wollte gerade sagen, also der Marktwert ist da gerade auf Tauchstation.
Ja, er kommt nicht rein. Kommen wir auch später nochmal drauf zurück.
Es war dein Hot Take. Ich möchte dich nur dezent dran erinnern.
Gut, dass ich ihn nicht erwähnt habe in der Folge übrigens, sondern nur im Vorgespräch. Aber was er noch nicht ist, kann er noch werden.
Kann natürlich noch werden und es wäre schön, wenn es das wird. Aber damit sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen bei der Ausgangslage für das Spiel gegen Werder Bremen. Bremen und Mainz haben den 20. Spieltag eröffnet am Freitagabend im Weserstadion, was eine geile Schüssel ist. Ich finde den Osterdeich und da den ganzen Vibe einfach mega cool. Ich finde auch die Flutlichtanlage ist einfach cool. Das ist ein Stadion, so das schreit Fußball. Und dass das so direkt am Wasser liegt, hat auch seinen Charme. Und ich habe da unten mal am Osterdeich so mit ein paar Kiddies Fußball gezockt, als ich in Bremen zu Besuch war. Und habe mir tierisch das Gesicht verbrannt, weil ich dachte, hier oben kann die Sonne mir nichts. Leck mich am Arsch, das Wasser reflektiert. Ich habe mich so dermaßen verbrannt. Aber Bremen einfach, ich mag den Vibe, den diese Stadt hat, muss ich ehrlich zugeben.
Ist einfach ein Platz für Fußballromantiker. Ja. Ich habe jetzt beides erlebt. Am Freitag einmal unter Flutlicht, davor vor zwei Jahren einmal samstags 15:30 Uhr. Ich bin hingefahren, dachte so, oh, Flutlicht, diese Flutlichtmasten, das ist nochmal ein anderes Feeling. Ich muss am Ende sagen, ich fand die Tageslichtatmosphäre noch irgendwie ein bisschen besser. Ich weiß aber nicht, ich fand den Bremer Support auch nicht so laut wie damals, als ich dann da war.
Aber das Horn geht ab, ne?
Das Horn ging aus Mainzer Sicht einmal zu viel ab, ja.
Das ging auf jeden Fall einmal zu viel ab. Das ist wohl wahr, aber es ist wirklich geil. Das muss man fairerweise zugeben.
Ja, du spürst es. Ich meine, jetzt am Wochenende habe ich mir die volle Dröhnung gegeben und war samstags noch im Millantor-Stadion. Das war ich zum ersten Mal. Das war schon krass genug, weil...
Aber du warst ja aus einem Grund da. Also das können wir vielleicht mal gerade einflechten. Du wolltest dabei sein, wenn Fußballgeschichte geschrieben wird. Du wolltest dabei sein, wenn der VAR anfängt zu reden.
Yes, also da musste ich wirklich sowas von lachen, als ich da im Millantor im Block stand und auf einmal vor dem Spiel kommt da so eine, auf der Videowall eine Anzeige, wird abgespielt und wirklich für Dreijährige wird erklärt, was da jetzt heute passiert, dass der Schiedsrichter halt das, was er in seinem Mikro sonst ausspricht, einmal mit einem Knopf laut stellt, wurde über 2 Minuten auf dieser Videowall erklärt und ich dachte so, also wen wollt ihr jetzt hier irgendwie aufklären? Baby oder?
Ja, das ging so ein bisschen nach der Sicherheitsunterweisung im Flugzeug.
Ja, nur die habe ich schon öfter gehört. Das war jetzt zum ersten Mal, aber leider ging es ja nicht los. Also das gab einfach keinen VAR-Einsatz.
Nee, das allererste Mal dann bei Hoffenheim gegen Leverkusen eingesetzt worden. Ich habe da eine relativ klare Meinung zu. Also ich bin erstmal für alles, was diesen Videobeweis besser macht, wenn du ihn nicht gleich komplett abschaffen willst, was einfach nicht passieren wird. Ich bin immer noch der Meinung, das bessere System, wie es auch in anderen Sportarten gehandhabt wird, ist das Hawkeye beispielsweise. Du hast 2 Möglichkeiten, du hast 2 Flags, die du werfen kannst, name it. Oder im Hockey oder im Tennis pro Satz hast du 2 Möglichkeiten zu challengen. Und wenn du daneben liegst, wird dir die Challenge abgezogen. Das nimmt auch den Druck vom Schiedsrichter. Der Schiedsrichter bleibt souverän. Das hier ist für mich so eine Scheinlösung, die nicht wirklich die tatsächlichen Probleme des VARs adressiert.
Ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob das überhaupt eine Lösung sein soll oder ob das einfach nur
ablenken soll.
Ja, entweder so ein Störfeuer sein soll oder ob das einfach nur generell vielleicht die Akzeptanz des VARs steigern soll, nicht die Qualität des VARs.
Ah, das wäre schon so, ein Ding. Der DFB zündet jetzt neuerdings selbst Nebelkerzen.
So, aber jetzt mal ganz ehrlich. Ich finde es tatsächlich eigentlich ein gutes Mittel. Ich habe das von vornherein eigentlich gefordert, dass der Schiedsrichter, wenn er diese Entscheidung trifft mit dem VAR, dass er das einmal allen Leuten kundtut. Das hat man auch gut und deutlich gehört. Ich meine natürlich, der hat ein bisschen zu spät gedrückt und zu früh losgeredet. Das sind so kleine Schwierigkeiten, aber ich fand, das hat echt verdammt gut funktioniert und ich fand's toll.
Boomer bei der Selfie-Videoaufnahme, das kennen wir alle.
Ey, jetzt mal ganz ehrlich.
Erst atmen.
Ne, pass auf, ich spreche aus dem Feuerwehr-Digitalfunk und wenn du mal Menschen, und dann nehme ich mich nicht aus, pass auf, dann nehme ich
wie,
mich nicht
wie
aus.
Wie sehr Rheinhessen soll es heute werden? Ich spreche aus dem Feuerwehr-Digitalfunk und da hatte ich letztens den Anno.
Ich erkläre das jetzt kurz. Wenn du funkst und digital funkst, ist das einfach was anderes, als wenn du einfach analog funkst. Beim Analogfunk drückst du und redest los. Und beim Digitalfunk drückst du, wartest und redest los. Das ist eine Sache, die man im Kopf nicht so einfach hinbekommt. Und die Schiedsrichter reden ja auch miteinander auf dem Platz. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, ist das Feedback direkt und die können direkt losreden. Und wenn die das über die Videowall oder über die Stadionregie rausgeben, ist das eben was anderes. Und deswegen kommt es zu solchen Fehlern.
War vermutlich demnächst dann Knopf gedrückt.
Ich trinke gerade.
Ich muss aufs Klo.
Abseits, check, war alles gut. Dafür jetzt nochmal kurz, check, rote Karte.
Ja, aber Bene, ich bin bei dir. Ich finde das gut, weil gerade wenn du dann ein Tor hast und dann gab es irgendwie 8 Pässe vorher eine Abseitssituation oder so, und du checkst das halt nicht nur, da auf der Anzeige steht ja oben VAR, Überprüfung des Tors oder wegen Abseits oder wegen Handspiel, was auch immer, du checkst halt nicht genau, was das halt war. So kann das besser erzählen. Und deshalb mal schauen, wie es dann ankommt. Das wird jetzt keine bahnbrechende Neuerung, aber halt ein bisschen mehr, eine kleine Transparenzoffensive.
Im Weserstadion gibt es die Technik nicht, genauso wenig wie in der MEWA Arena. Ist ja erst ein Pilotprojekt, das in einigen Stadien ausprobiert wird, der ersten und zweiten Liga. Und die Voraussetzungen für dieses Spiel waren andere. Werder hatte noch kein Erfolgserlebnis 2025, also noch keinen Sieg. Und nur 2 Punkte aus 4 Spielen geholt. Gut, ein Unentschieden gegen den BVB. Wie viel das in dieser Saison wert ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Und Mainz hatte nur einen Zähler Rückstand auf den VfB in der Tabelle und damit so ein bisschen Platz 4 anvisiert und ein bisschen mit der Champions League geliebäugelt. Ganz ungewohntes Terrain, also nicht gänzlich, hatten wir schon mal in der Geschichte, aber zu einem so späten Zeitpunkt in der Saison die Möglichkeit zu haben, da oben mal dran zu schnuppern, das war doch sexy.
Wäre es eigentlich gewesen, aber diese Galligkeit, die Bremen hatte, die Mainz normalerweise in den Heimspielen hatte, die haben sich irgendwie nicht auf das Auswärtsgesicht von Mainz 05 übertragen. In Leverkusen verloren, in Berlin verloren und dann in Bremen verloren und am Ende war Bo Henriksen ziemlich sauer, weil die Basis des Spiels gefehlt hat. Zweikämpfe. Und
weil du es gerade ansprichst, Galligkeit, ich habe letztens die diversen Festplatten, die ich hier habe, aus inzwischen, wir sind in der 7. Saison Hinterhofsänger, ich bin die mal durchgegangen und ich habe einen O-Ton gefunden und ich kann leider den O-Ton nicht mehr zuordnen, also zeitlich, welches Spiel etc. pp. Falls jemand von den Zuhörenden das kann, schreibt es uns gerne. Es ist auf jeden Fall Robin Zentner und ich sag mal so, es geht um Löffel.
Hier gibt es direkt auf die Löffel und die Löffel, ja, von der ersten Minute an, das wussten wir eigentlich und deswegen hat es mich überrascht, dass die Löffel, ja, die Löffel, ja, und deswegen hat es mich überrascht, dass wir so überrascht waren.
Also, weder Punkte geklaut, noch goldene Löffel geklaut, aber dafür ist was weggekommen.
The deal is sealed. Eamon Barcock to Schalke 04. Ja, gerade mal das Handy aufgemacht und zack, 20 Uhr, Punkt 20 Uhr, viel Erfolg bei deiner weiteren Karriere, Eamon, schreibt der erste FSV Mainz 05.
Wünschen wir ihm auch, war ein gerader Kerl, hat sich immer gut benommen, jemand, der sehr nahbar war. Deswegen, wir wünschen ihm nur das Beste, viel Spaß und wesentlich mehr Spielzeit, würde ich sagen.
Das wäre ihm wirklich zu wünschen. Also der hat ja eigentlich sich nicht zu Schulden kommen lassen bei uns, immer gearbeitet, deswegen gib weiter Vollgas. Eamon, wir freuen uns, dich mal irgendwann in der Bundesliga wieder zu sehen.
Wäre ja schön. Dann kommen wir wieder zurück zum Spiel gegen Werder Bremen und ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Spiel etwas verzögert geguckt. Ich war vorher noch beim CrossFit und bin dann ins Auto eingestiegen, habe das Radio angemacht für die Fahrt. Dann hat Robin Zentner einen Elfmeter verursacht. Dann hat Robin Zentner einen Elfmeter gehalten. In dem Moment bin ich vor die Toreinfahrt gefahren. Ich bin ausgestiegen, habe aufgeschlossen, bin reingefahren und in dem Moment fiel das 1:0 für Werder Bremen. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, auch als ich dann später angemacht habe, Mainz 05 ist nicht von Anfang an auf dem Platz. Mainz 05 ist nicht da. Und Werder Bremen hat das extrem gut gemacht. Werder Bremen hat sich dezidiert die Schwächen, die diese Mannschaft, die diese Startelf, die dieser Kader noch hat, rausgesucht und hat genau die bespielt. Würdet ihr mir widersprechen?
In dem Fall nicht. Vor dem Punkt getroffen. Wir dröseln es auf, weil da fehlen ja...
Nö, das war's jetzt. Ich wollte schnell einen Namen machen.
Okay, dann können wir jetzt die Folge beenden. Und
Deadline Day ist auch rum.
Ja, wunderbar. Dann können wir wieder nach Hause gehen. Nee, ich habe es ja vorher schon gesagt, Basis Zweikämpfe in keiner Ebene gewonnen. Also du hast vorne die langen Bälle nicht, du hast die zweiten Bälle nicht verteidigt und Dann hat Werder das gemacht, was sie unter Ole Werner seit Zweitliga-Zeiten schon jedes Mal machen. Balleroberung, erster Ball sofort auf die 9 und der sofort diagonal tief weiter und Mainz 05 war so offen wie lange nicht mehr, ehrlicherweise. Große Abstände zwischen den Mannschaftsteilen, den Rücken der Dreierkette gar nicht gesichert bekommen, also wirklich Zerro, Justin Ndjinma hätte allein schon 2 Tore machen müssen in dem Spiel. Ich weiß auch nicht, ob sie ehrlicherweise überrascht waren davon, dass er spielt, weil vorher hat der Krüll die ganze Zeit gespielt. Ndjinma kam erst aus einer Verletzung. Krüll ist auch schnell, aber nicht so schnell wie Ndjinma. Vielleicht hätte das auch einen Unterschied gemacht, aber du sagst es richtig. Bremen hat die Schwächen von Mainz 05 ausgenutzt in dem Fall und ist vor allem halt Minus-Pace von Stefan Bell gewesen, der halt Probleme bekommen hat, weil vorn ihm die Kompaktheit gefehlt hat.
Ja, also ich glaube, das ist mit das größte Problem, was mir auch direkt aufgefallen ist, als jemand, der sich jetzt nicht so taktisch versiert ist, aber dass Stefan Bell halt nicht zurückkommt, wenn wir an der Mittellinie verteidigen und dann in der Rückwärtsbewegung im Konter von den Bremern. Also Junge, Junge, Junge.
Stefan Bell war wie der Bumerang, den man als Stock geworfen hat und der einfach nicht zurückgekommen ist.
Das ist einfach nur ein Stock.
Einfach ein Stock gewesen, fupp, weg. Und er kam nicht wieder zurück.
Und du kannst ihm halt nicht mal einen Vorwurf machen, weil Nein. Es ist halt logischerweise ein Mismatch. Also das war halt ein Kollektivversagen. Deshalb will ich auch nicht jetzt auf Stefan Bell dezidiert eingehen. Er hat zwar von mir eine sehr schlechte Note bekommen, weil er einfach auch ein Unsicherheitsherd war.
Es so haben wie viele von dir eine schlechte Note bekommen. Kann man nochmal nachlesen, möchte ich an der Stelle sagen.
Aber was ich gerne nochmal aufgreifen würde, ist, ich meine, schlechte Noten, aber du hast eben auch schon angeteasert, Robin Zentner hat den Elfmeter verschuldet. Ja. Und ich glaube, gerade, da war ja noch eine zweite Aktion, wo Robin Zentner den Ball gerade so rausbekommt, beziehungsweise gerade so nicht. Ich glaube, das ist eben auch eine Stärke, dass wenn Robin Zentner wirklich Druck bekommt, beziehungsweise unsere Abwehr Druck bekommt und den Ball sehr spät zu Robin passt, den Ball dann wieder rauszubekommen, das haben wir auch schon letzte Woche, war es halt Danny, der unter Druck geraten ist. Aber ich glaube, das ist schon so eine Sache, da haben die das auch gemerkt.
Ich würde einmal kurz aufdröseln ein bisschen. Jetzt haben wir ein paar Punkte genannt. Das eine ist ein Stefan Bell, der einfach im Spätherbst oder in seinem 8. Frühling ist, name it, der ein sehr guter Fußballer nach wie vor ist, der vieles mit Auge und mit Intelligenz lösen kann. Aber der körperliche Nachteil, der bleibt halt einfach, das ist die Geschwindigkeit. Ndjinma hat schon mal seine Schnelligkeit gegen Mainz 05 gezeigt. Also das hätte Mainz 05 nicht überraschen dürfen. Und selbst wenn der nicht Plan A war, musst du ihn im Plan B haben. Ich glaube, du kannst ihn verteidigen, auch mit Stefan Bell, aber dann müssen andere Gegebenheiten auf dem Platz erfüllt werden, gerade im Zentrum. Das Zentrum, weil Domi es angesprochen hat, da hat Werder eine Unterzahl erzwungen aus verschiedenen Punkten, aber ein zentraler Punkt für mich, wir haben, weil wir nicht geordnet hinten rausspielen konnten, weil Robin beispielsweise so krass angelaufen wurde, haben wir mit langen Bällen auf Nelly Viper operiert, was ein Mittel sein kann. Aber eine Lehre aus dem Union Berlin-Spiel, Nelly Viper gegen robuste Innenverteidiger, da ist er noch nicht abgebrüht genug, da ist er vielleicht körperlich auch noch nicht weit genug. Der hat sich an der einen oder anderen Situation gut durchgesetzt. Der hat für mich auch ein vollkommen okayes Spiel gemacht, vielleicht auch in Phasen ein gutes Spiel gemacht. Die Bereitschaft war da, das hat alles gepasst. Aber so wie Mainz 05 in der Offensive unterwegs war, bist du nur noch hinterhergelaufen. Und wenn Mainz dann mal die Möglichkeit hatte, tief zu gehen beispielsweise, hat die Offensive so konsequent die Tiefe gesucht, dass zwischen Mittelfeld und du hast die Abstände zwischen den Linien, zwischen den Mannschaftsteilen angesprochen, Domi, so groß waren, dass du situativ eine Unterzahl im Zentrum hattest. Und das kannst du durch mehrere Faktoren probieren zu beheben. Und ein Faktor ist halt ein zentraler Innenverteidiger, wie wir es noch von Sepp Vandenberg kennen, der vorschiebt, der nach vorne verteidigt, weil er schnell genug ist, das mit Auge lösen kann, da ist und dann halt diesen Sechserraum auf einmal auffüllt. Das ging hier aber nicht, weil der Weg für Stefan Bell auf einmal zu weit war. Und so hat Werder quasi auch noch Abwehrkette und Mittelfeld auseinandergezogen. Und deswegen hat Mainz 05 für mich von Anfang an überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel bekommen. Das heißt, im Anlaufen gestört, also im Spielaufbau bei Robin Zentner bereits, das ist nichts Neues, dass der fußballerisch ein bisschen was aufzuholen hat. Stefan Bells Temposchwäche genutzt und vorne eine unerfahrene Offensive, die damit nicht umgehen konnte und da hat sich die Mannschaft auseinanderziehen lassen.
Was ich gerne noch ergänzen würde, Werder hat es auch durch sein Spiel, und das war ja durchaus auch sehr körperlich, auch tatsächlich geschafft, dass wir unsere große Stärke, nämlich eigentlich in der Offensive, nämlich unsere Effizienz, nicht ausspielen konnten. Wir hatten in der ersten Hälfte quasi keine Torschüsse. Es waren insgesamt 2, aber die waren beide komplett harmlos. Und der eine davon war, glaube ich, sogar der Freistoß von Amiri. Und da siehst du schon, also wenn wir auch ein bisschen den Spaß an der Offensive genommen bekommen, dann läuft es bei uns echt nicht gut.
Es gibt ja 2 Faktoren, wie diese Offensive entsteht. Das eine ist ruhig mit dem Ball hinten raus. Okay, das ging jetzt nicht. Das andere ist, du eroberst den zweiten Ball und gehst dann über die Außen in den 16er und hast eine gute Boxbesetzung. Und das ging halt einfach nicht, weil zum einen Unterzahl dann im Zentrum und zum anderen die Mannschaftsteile zu groß. Du hättest theoretisch dich darauf jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt, darauf einstellen müssen, Mittelfeld, Offensive geht mal schön tief, ne, bis an die 16er-Linie, guckt, was euch die Innenverteidiger noch an Raum geben und dann geht auf die zweite Bälle. Aber das ist natürlich auch ein enormes Risiko, den Raum vor der Abwehr so zu entblößen. Da kannst du auch ganz, ganz schnell dir ein paar Dinger fangen.
Du hast ja eben gut zusammengefasst. Ich habe eben schon mal Zweikämpfe erwähnt. 42% Zweikampfquote ist die drittschlechteste in der Saison. Also nur gegen Leipzig und gegen Leverkusen war es schlechter. Da waren es 41%, also quasi dasselbe. Und wenn sich eine Mannschaft in der Bundesliga über Intensität, über Zweikämpfe definiert, dann meinst du 5. So, und dann fehlt dir einfach auch die Ruhe, wenn du ständig hinterherläufst im Spiel mit Ball. Und ich fand, das hast du bei vielen gemerkt. Auch bei Paul Nebel zum Beispiel. Einfach ja. Dagegen, oder auch vor allem bei Anthony Cassie in der ersten Halbzeit. Er hatte schon ein paar Durchbrüche rechts, aber viel zu unsauber. Mal wieder schlechteres Entscheidungsverhalten. Mhm. Und da hast du dann schon gemerkt, ich habe mal geschaut, XG-Wert war ja auch insgesamt super gering bei Mainz 05. Die größte Torschance oder die torgefährlichste nach X-Goals war dieser Kopfball von Viper, den Zetter repariert. Das war übrigens der einzige Schuss aufs Tor in dem Spiel. Und es hat dir halt an, das haben sie ja auch danach alle Beteiligten zusammengefasst, es hat dir an Qualität bei den Torchancen gefehlt, weil du hattest Chancen, Nebel auch geblockt, glaube ich zweimal, oder Viper einmal in der ersten Halbzeit, Nebel in der zweiten Halbzeit geblockt. Ich sag mal so, Johnny ist der zweiteffizienteste Bundesligaspieler diese Saison. Nur Patrick Schick ist noch effizienter, was die Anzahl der Tore und die im Vergleich zu den X-Goals angeht. Wenn du den hast, dann, ja, ist jetzt immer einfacher gesagt, geht das Spiel unentschieden aus. Oder die gewinnen das Ding noch.
Aber nicht sehr viel mehr.
Aber die Frage ist nach dem Wie. Die Frage ist nach dem Wie, ne?
Also man muss halt sagen, wir waren halt gar nicht zwingend. Und das war halt eine Unordnung, die wir im Spiel hatten. Du hast das Spiel mit Ball angesprochen. Und wenn du jetzt die Spiele nochmal aufzählst, Leipzig und Leverkusen, wo wir ähnlich schlechte Quoten hatten, dann sind das alle Spiele, die deswegen auffallen, wo wir extrem viel zum Teil den Ball hatten. Also Leipzig beispielsweise, ne? Jetzt das Spiel auch wieder. Ich glaube, Werder hatte unter 40% Ballbesitz.
Wir hatten 63% Ballbesitz. In der zweiten Hälfte waren es sogar 70%.
Und dann musst du einfach konstatieren, dann fehlt dir Johnny Burkhardt und dann fehlt dir halt auch Nadim Amiri, der verletzt raus musste. Und wir haben ja schon mal in dieser Saison festgestellt, wir können einen von beiden ersetzen. Beide ersetzen wiederum, das können wir gar nicht. Und ich bin auch der festen Überzeugung, ein schlechter Nadim Amiri oder ein Nadim Amiri, der nichts Besonderes macht, ist immer noch besser als ein sehr gut gelaunter Lee im Zentrum. Das ist nicht despektierlich gemeint gegen Jessung Lee, es ist ja auch nicht seine angestammte Position, zeigt einfach nur, wie besonders Nadim Amiri eigentlich ist.
Definitiv. Ich muss gerade schmunzeln, als du Lee angesprochen hast. In der Halbzeitpause kam ein Mitarbeiter von Mainz 05 zu mir und er meinte einfach nur, da ist er wieder, der Auswärts-Lee. Weil wirklich gar nichts ging. Also für mich war das der schlechteste und unauffälligste Spieler in dem ersten Durchgang. Im zweiten Durchgang gefühlt so ein bisschen wachgeküsst, als er dann die Upsi, da würde ich mal gleich was trinken auf jeden Fall, gerade noch so gerettet. Danke Bene, dass du mir einschenkst. Da würde ich sagen, da wurde er ein bisschen wachgeküsst, weil er die Amiri-Position eingenommen hat, aber du sagst es, er kann das nicht ausfüllen. Und vor allem, weil du dann Hong bringst, sag mal, für mich alternativlos, weil die Alternativen da fehlen. Bin gespannt auf eure Meinung, aber der halt dann ebenfalls auch ein Totalausfall war, leider, muss man dazu sagen, weil er eben nur Rückpässe und Querpässe gespielt hat und das Tempo verzögert hat.
Lass uns einmal kurz zusammenfassen, wie Henriksen die Probleme, die wir gerade analysiert haben, probiert hat zu lösen. Also, Amiri musste verletzungsbedingt raus, Stefan Bell ist auf dem Platz geblieben, was ist für Möglichkeiten?
Kurz nach der Halbzeit, ja.
Kurz nach der Halbzeit ist er dann rausgegangen, verletzungsbedingt ebenfalls. Also die Möglichkeiten, die es gegeben hätte, du hättest auf der zentralen Innenverteidigerposition wechseln können. Damit hatte ich eigentlich gerechnet. Ich hatte gedacht, okay, jetzt kommt ein Jens, aber der hat nur eine halbe Trainingswoche gehabt. Okay, dann kommt vielleicht ein Leitsch, egal. Zentraler Innenverteidiger wird angepasst und dann kann der das ein bisschen abfedern auf der 6, kann die Unterzahl im Zentrum so ein bisschen auffangen. Dann entspannt sich das Spiel schon mal ein klein wenig. Lee zurückzuziehen, damit habe ich nicht gerechnet. Und Hong zu bringen, war auch so ein Punkt, mit dem ich nicht sonderlich viel anfangen konnte.
Hong in die Partie, wie gesagt, für mich alternativlos, weil du keine andere Option hast. Du kannst Maloney, kannst drüber sprechen, Maloney, Sano, Doppel-6. Lee bleibt auf der Position. Ich hätte Lee am liebsten eigentlich draußen gesehen. Hätte Sieb schon da gesehen, der dann aber auch keine glückliche Figur gemacht hat später. Aber ich dachte, war auch draußen, dachte mir, ja, du hast eigentlich keine überzeugende Option gerade, weil Yun-Suk Hong ist einfach überhaupt nicht in Form.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir haben gerade ganz frisch einen Außenstürmer verpflichtet. Warum kannst du den nicht mal zur Halbzeit reinwerfen? Natürlich, der hat irgendwie 1,5 Trainingseinheiten oder so mitgemacht. Aber ich denke mir, also so wie ich das, was ich von ihm gesehen habe, ist er ja auch so ein bisschen wuseliger, würde ich jetzt mal behaupten. Und vielleicht hätte er einfach da auf der anderen Seite von Paul Nebel halt nochmal ein bisschen mehr Alarm machen können, dass wir so den Fokus von der rechten Seite wegbekommen auch. Und dann hätte man auch mit Lee auf der 6 oder, ich meine, du hast eben schon Maloney angesprochen, hätte man natürlich auch gehen können den Weg. Man hätte auch Hong auf die 6 stellen können, obwohl das wahrscheinlich von uns allen hier der unliebste Weg gewesen wäre. Aber das wäre durchaus eine Möglichkeit gewesen, über die wir, glaube ich, auch in der Halbzeit geredet hatten, Jan. Und also wäre eigentlich meine präferierte Variante gewesen, da Nordin zu bringen.
Ja, jetzt wissen wir aber, dass Bo Henriksen definitiv auf Routinen setzt. Also sieht man ja mal bei der Startelf. Deshalb, klar, kann man sagen, ich bringe den Neuzugang schon 3/4 Stunde. Hat er, glaube ich, ein Training oder so erst gemacht. Wenn überhaupt. Deshalb dachte ich mir schon, er kommt nicht. Sondern kam er dann auch erst in der 81. Er bringt dir natürlich ein spannendes Skillset mit, weil er auch einfach mal schießt. Ne? Und das war ja einfach, Werder hat ja dann einfach im Abwehrpressing 5-4-1 oder 5-3-2 den Bus geparkt, mehr oder weniger. Großteil der zweiten Halbzeit. Und das ist natürlich die Königsdisziplin, das erstmal zu bespielen am Ende. Da, klar, jetzt habe ich eben Sieb gefordert. Das ist natürlich auch nicht seine Königsdisziplin, das zu spielen. Aber da habe ich mir einfach auch von Hong eine andere Qualität erwartet. Öfter mal aufdrehen. Da waren kleine Räume, da kannst du aufdrehen, da kannst du mutigere Entscheidungen treffen. Und es hat auch bei Lee, bei Hong immer so eine Sekunde, zwei Sekunden zu lange gedauert mit der Entscheidung. Die haben viel verlagert, aber immer so, dass Werder hinterherkam, auch Werder viele Spieler in der Box hatte, um Flanken zu verteidigen. Und es hat einfach nicht so gezündet.
Wir sprechen da vor allen Dingen über den Zwischenlinienraum eigentlich, also zwischen dem Mittelfeld von Werder Bremen und der Abwehrkette von Werder Bremen. Und auch bei Lee waren die Möglichkeiten schon da, sich im 1-gegen-1 mal durchzusetzen, den Körper aufzudrehen, um in diesen Raum zwischen den beiden Linien zu kommen. Hat er nicht gemacht. Hat er kein Zutrauen gehabt. Da hat mir jemand gefehlt, der Überzeugung hatte. Also das 1-gegen-1, das hätte ich mir gewünscht. Deswegen bin ich bei Bene, doch ich hätte Nardin gebracht, weil das jemand ist, der dieses 1-gegen-1 Skillset mitbringt. Der ist unbelastet. Warum sollte der das nicht tun?
Werder kennt ihn genauso gut wie wir.
Nämlich gar nicht. So, ne? Also das wäre für mich einer gewesen. Er schießt, das ist das Nächste. Also du hättest jemanden gehabt, der Druck auf die Kette machen kann, und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, wie du hättest lösen können. Wir haben ja faktisch mit einem Stürmer gespielt. Du hättest faktisch auch auf zwei Stürmer gehen können. Gut, du hättest vielleicht auch das System umbauen können, aber du hättest auch mit zwei Stürmern agieren können und so einfach ein bisschen mehr Tiefe in dem Offensivspiel und ein bisschen mehr Unberechenbarkeit reinbringen können. Und dann hättest du mit einer falschen Neun oder einfach mit einem tieferen Stürmer, der aus der zweiten Reihe mal abzieht, ergänzend zu Nelson Viper, eine andere Facette drin gehabt, die Werder auf jeden Fall vor mehr Probleme gestellt hätte, weil der Zwischenlinienraum allein schon positionell durch die Position besetzt gewesen wäre. So, jetzt wissen wir aber auch, Mainz probiert häufig über die Flügel, aber das ist ja etwas, was Nardin eben kann als gelernter Flügelspieler. Also du hättest jemanden gehabt, der wunderbar invers hätte spielen können, der nach außen hätte gehen können, der da wirklich für Unruhe hätte sorgen können, und deswegen hätte ich mir an der Stelle von Henriksen einfach mehr Mut gewünscht. Du hättest das Ganze auch offensiv lösen können, denn wenn du dann Werder damit tief hältst, dann wäre der Druck auch von der Kette gegangen bei dir hinten und die Verteidigung wäre nicht so in Bedrängnis geraten.
Ja, tatsächlich ist eine sehr interessante Idee gewesen, vielleicht Lee sogar vorne reinzustellen, durch seine Kopfballstärke, die er ja durchaus hat, einfach nochmal neben Nelly nochmal eine zusätzliche Gefahr. Nelly hat auch die Kopfballstärke, aber dann sind auch die Flanken wieder relevant, die wir bringen.
Lee halt keiner aus der zweiten Reihe, der aus der zweiten Reihe mal mit dem Distanzschuss eine Lösung sucht. Deswegen hätte ich mir, der war vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal den Steckpass dann noch eher sucht, aber ich hätte mir hier wirklich jemanden gewünscht, der auch einfach mal ballert. Bumm. Und einfach Werder da vor Probleme setzt, die man in seinem bisherigen Spielprofil so noch nicht gezeigt hat. Vor allen Dingen ohne Nadim Amiri, der ja sonst jemand ist, der auch mal aus der zweiten Reihe drauf rallen kann. das war ja auch weg. Also dieses Profil hättest du so ein bisschen aufgefangen.
Ja, und du hast ja vorhin schon eingeleitet, es geht ums Thema Schwächen bei Mainz 05. Und eine Schwäche ist halt, wenn Plan A nicht funktioniert, Plan B gibt es nicht oder ist nicht ausgereift zu sehen auf dem Spielfeld. Und du sagst, es kann eine Doppelspitze sein. Du hättest auch in den letzten 10 Minuten vielleicht einfach ganz oldschool Moritz Jens vorne als Mittelstürmer, ja, und hohe Bälle reinbringen können. Aber das 3-4-3 ist halt in Stein gemeißelt irgendwie. Und du hast beharrt und das hat nicht funktioniert. Und du spielst halt trotzdem weiter und hoffst, dass es funktioniert. Es hat aber nicht funktioniert. Und du hast Burkhardt angesprochen nicht da, Amiri nicht da, du hast Bell und Zentner als Unsicherheitsherde, die sonst dir Stabilität geben. Auch noch, haben wir glaube ich noch gar nicht groß drüber gesprochen. Logischerweise fehlt es dann irgendwie an Ruhe, Struktur in dem Spiel. Und wir sind oft bei dem Thema Ingame-Coaching schon gewesen und da liegt eben noch viel Potenzial, während auf der anderen Seite es natürlich eine große Stärke ist, und das haben wir gerade bei den Heimspielen gesehen, dass diese Mannschaft perfekt funktioniert einfach in ihrem 3-4-3-System, wenn sie in Führung geht, ja, und wenn sie es schafft, dann einfach in ihrem kompakten Block zu verteidigen, umzuschalten und dann Nadelstiche zu setzen. Das ist eine absolut große Stärke.
Tatsächlich haben wir nach 0-1 Rückstand nur ein Remis und 6 Niederlagen erringen können, also kein einziges Mal gewonnen. Und wenn wir aber tatsächlich 1-0 geführt haben, 9 Siege, 2 Unentschieden und nur eine Niederlage. Also es ist ganz klar aus den Statistiken, die wir in der Bundesliga erzählt haben, deine Theorie auch ablesbar.
Also das heißt In-Game-Coaching doch nochmal ein bisschen mehr Mut, weil die Mannschaft ist ausrechenbar. Die Spielerprofile sind schon sehr klar. Zumindest die Spieler, die der Mannschaft Sicherheit geben, haben ein sehr klares Spielerprofil. Sprich Stefan Bell, sprich auch Robin Zentner in dem Fall. Aber ich glaube, du kannst das halt auffangen, wenn der Rest nicht so ausrechenbar ist. Aber wenn du die ganze Zeit in dem gleichen Schema verbleibst, dann wirst du logischerweise auf mittelfristige Distanz ausgecoacht. Und ich glaube tatsächlich, unser Trainerteam hat es jetzt oft genug gezeigt, dass sie aus solchen Spielen lernen. Werder Bremen ist wieder eins dieser Oktoberspiele, die wir letztens hatten, ne, im letzten Jahr. Da kannst du unfassbar viel rausziehen und kannst Lösungen finden. Und ich finde schon, mit den Transfers, die du getätigt hast, hast du jetzt auch die Möglichkeiten, dagegen zu steuern. Also dahingehend nochmal zu gucken. Maloney kannst du reinbringen. Hättest dann anders vorne mit den Stürmern agieren können. Also das wären so Lösungsansätze gewesen, die ich mir einfach gewünscht hätte.
Ja, und du musst dir das am Ende ja auch erarbeiten. Du hast sonst keine andere Möglichkeit, aber dieses Spiel ist auch ehrlicherweise ein guter Ausdruck dafür gewesen, was Mainz 05 momentan imstande ist zu leisten und ja, aktuell so nicht auf Europakurs, muss man ehrlicherweise so sagen. So, das kann jetzt mit einem Sieg gegen Augsburg sich wieder komplett ändern. Ich will aber das aufgreifen, was du sagst. Dieser Plan A, der funktioniert oft gut, der funktioniert in Heimspielen seit dem Dortmund-Spiel hervorragend, aber du brauchst Plan B, Plan C, eine Doppelspitze, ein anderes Spiel, weil du bist sonst ausrechenbar. Es soll aber auch nicht die Bremer Leistung schmälern, man muss schon sagen, die haben so viel rein investiert in ihren ersten Sieg im Jahr 25, dass sie sich ja wirklich in jeden Schuss reingeschmissen haben ohne Ende. Kommt dann auch noch dazu, manche Gegner machen es dir leichter, aber du musst daran arbeiten, diese Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass du gewinnst mit mehreren Lösungen.
Und Werder hatte vor allen Dingen das Problem, dass sie Probleme hatten in der Risikoabwägung. Sie sind immer all in gegangen und haben dann hinten raus noch kassiert oder waren dann zu offen. Und das ist ihnen diesmal nicht passiert. Und deswegen hat Mainz 05 und Henriksens Plan in der zweiten Halbzeit vermeintlich funktioniert, weil Werder, wie du gesagt hast, Domi, halt den Bus geparkt hat. Aber wir hatten halt keine Durchschlagskraft. Überhaupt nicht. Wir sind da hingegangen, haben an die Bustür geklopft und haben gesagt, ich will hier rein. Und es hat überhaupt nicht funktioniert und keiner hat es interessiert.
Ich dachte, der wollte raus aus dem Bus. Aber gut.
Nelson Weiper stand am Bus und wollte rein.
Ich würde ganz gerne noch eine andere Sache ansprechen, und zwar mal einen kompletten Themenwechsel. Und zwar haben wir ja eine Sache erlebt am Wochenende, die nur einmal im Lichtjahr passiert. Und zwar Robin Zentner hält deinen Elfmeter.
Ja.
Ich meine, er hat ihn selbst verschuldet, aber er hält ihn auch. Und ich habe das einfach mal zum Anlass genommen, weil es so selten passiert, um mal auszurechnen, wie oft passiert es denn wirklich. Weil, wenn man jetzt auf die Statistik guckt, so selten ist das gar nicht, aber es fühlt sich halt sehr selten an. Von den 30 Elfmetern, die Robin in seiner Bundesliga, nur Bundesliga, Karriere hatte, hat er 4 gehalten und 3 sind verschossen worden. Das heißt, es waren 23 davon waren drin. Das sind tatsächlich auch genau 23%, die nicht im Tor gelandet sind. Davon hat er also insgesamt 13% gehalten. Wenn wir das jetzt mal einfach so umrechnen, Robin Zentner hält ungefähr jeden 7. Elfmeter. Und aber jeder 4. Elfmeter gegen Robin ist nicht drin.
Aura.
So, das kann man wirklich nur auf Aura
schätzen. Er guckt dir einfach raus.
Genau, aber ich fand das tatsächlich sehr interessant, weil es fühlt sich ja viel seltener an, dass wir mal einen Elfmeter-Tor nicht bekommen.
Stimmt, wer als Elfmeterkiller bekannt war oder ist und aber nicht mehr bei uns ist, war ja Finn Dahm.
Lustigerweise in der ewigen Bundesliga-Statistik genau gleich wie Robin.
In, ja.
in der prozentualen Wahrscheinlichkeit genau gleich wie Robin.
Er hat halt damals bei der U21, ich glaube EM war es, wichtige Elfmeter gehalten, auch im Elfmeterschießen.
Und deswegen, dann einmal gegen Dortmund einen sehr wichtigen Elfmeter gehalten.
So, deswegen heftet ihm das so ein bisschen an. Aber ich finde es spannend, dass wir nochmal kurz auf Robin gucken. Denn gefühlt oder auch Fakt, ist es tatsächlich so, dass es jetzt das zweite, dritte Spiel in Folge ist, wo Robin nicht an sein absolutes A-Game rankommt, das er in der Hinrunde gebracht hat. So, in der Hinrunde war er unfassbar gut. Er hat ein Spiel gezeigt, das man so von ihm auch noch nicht kannte, auch gerade mit Ball am Fuß und hat da auch wirklich wichtige Sachen gemacht. Für mich deswegen auch einer der Spieler der Hinrunde. Jetzt gerade sieht es anders aus. Wir haben Situationen dabei, wie Dominik Kor weggetreten, weit vom eigenen 16er, falsch abgeschätzt. Wo ist der Ball? Wie kommt der Ball? Wir haben wieder fußballerische Mängel. Wir haben wieder viele Bälle, die weggehen. Wir haben beim letzten Spiel noch gesagt, gut, es war auch so ein bisschen der Plan. Du wolltest den Ball lang spielen, du wolltest auf Nelly gehen, ablegen, steil gehen. So, deswegen ging das noch. Aber die Ansätze waren auch schon da, dass Robin gerade nicht mehr ganz so sattelfest ist. Teilt ihr diese Einschätzung oder würdet ihr sagen, boah, Robin hat jetzt damit eigentlich gar nichts zu tun, was da gerade läuft bei Mainz 05 Faktor Verunsicherung?
Also ich glaube, wenn es darum geht, wie die anderen Spieler, die jetzt keine Führungsspieler auf ihn schauen, ist es definitiv ein Faktor, was das Spiel in Bremen angeht. Du brauchst jemanden, der dir Ruhe gibt. So, das hat Bello auch par excellence ab November, seitdem er Stammspieler war, gezeigt. Insgesamt glaube ich nicht. Also ich glaube, dass diese Ausrutscher dazugehören, weil du hast nicht die Qualität. Aber ich weiß nicht, wie du es, Bene, siehst. Ich sag, man kann es jetzt nicht irgendwie groß an ihm festmachen.
Ich glaube, ja, wahrscheinlich ist das eher eine Sache für den Kopf. Ich sehe das schon sehr ähnlich. Ja, ich würde jetzt die Niederlage nicht an ihm festmachen, weil tatsächlich den Elfmeter, den er ja verschuldet hat, hat er gehalten. Und am Tor, was direkt danach gefallen ist, war er nicht schuld. Er hat sogar noch 2 Bälle, wo Spieler frei auf ihn zugelaufen sind, einen abgefangen und den anderen dazu gebracht, dass der Spieler über ihn gelupft hat und auch über das Tor. Also finde ich eigentlich, ja, auf dieses Spiel kann man das so nicht münzen.
Ich bin tatsächlich bei dem Punkt, ich habe in der Hinrundenanalyse gesagt, für mich sind Bell und Zentner die Spieler der Hinrunde und die beiden bedingen sich gegenseitig und dann hast du so einen entspannten Pol hinten drin quasi, Plus und Minus, das ist wunderbar. Und ich glaube aber, dass bei Stefan Bell hier die Unsicherheit auch auf Robin übergreift und dass da das ein oder andere gerade nicht mehr ganz zu 100% stimmt. Und diese Verunsicherung merkst du dann sofort in der Mannschaft, weil beide halt einfach das Zentrum sind von dieser Mannschaft, was den Ruhepuls angeht. Und wenn der Ruhepuls steigt, das weiß jeder, dann verlierst du ein bisschen die Konzentration in den Druckmomenten. Du kriegst es nicht mehr sauber hinten rausgespielt. Und wenn du dann dieses Selbstvertrauen nicht hast, der Ball nicht ganz so kontrolliert im Mittelfeld ankommt, du nicht mehr so einen guten Übergang hast, dann hast du halt wieder diese 50-50-Momente, das Spiel hätte so ausgehen können, das Spiel hätte so ausgehen können, wie wir es eigentlich auch am Anfang der Saison gehabt haben. Und ich bin gespannt, ob Henriksen jetzt anfängt, Innenverteidiger nach Gegner aufzustellen. Ja, oder ob er sagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt für Moritz Jens und mal gucken, wie der jetzt mit Robin zusammen harmoniert.
Das ist ja eigentlich, ich muss gerade daran denken, weil das perfekte Übergang war. Ich habe heute einen Text geschrieben zu dem Thema, welche Spieler jetzt durch die Bell-Verletzung, haben wir ja auch noch nicht im Detail gesprochen, heute kam ja raus, Oberschenkelverletzung hinten rechts, mehrere Wochen fällt er aus, heißt, es wird definitiv wieder ein Platz frei. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Bo Henriksen jemand ist, der auf Routine setzt, wenn ein Startelf-Spieler funktioniert. dann spielt er auch weiter. Und das musste Silvan Widmer zum Beispiel am eigenen Leibe hart spüren, weil an Anthony Cassie durch seine guten Leistungen, gerade seitdem Paul Nebel in der Startelf war, war kein Vorbeikommen. Jetzt gibt es wieder neue Möglichkeiten. Und ich habe mich zurückerinnert an die Zeit unter Thomas Tuchel, wo man ja eigentlich keine Chance hatte, die Startelf von Mainz 05 zu einer gewissen Zeit mit allen 11 Positionen richtig zu erraten, weil er sich immer am Gegner orientiert hat.
Die
ne?
ersten 7 Spiele damals in der Bundesliga, 7-mal eine andere Startaufstellung.
Das ist jetzt quasi schon das Gegenteil. Und das eine soll das andere nicht schmälern, weil beide sind auf ihre Art in ihrer Mainzer Zeit erfolgreich gewesen oder sind gerade erfolgreich damit. Aber ein bisschen davon würde definitiv nicht schaden. Und wenn wir jetzt über die Bell-Nachfolge, den Bell-Erben für die nächsten Spiele reden, dann haben wir einmal Maxim Leitsch, der jetzt reinkam gegen Bremen in der Rolle. Und wir haben Moritz Jens, zwei Anwärter. Hanke Olsen ist für mich da jetzt keiner, der da mitmischen wird. Leitsch kam aus meiner Sicht auch da nur rein, weil du mit Ball mit ihm eine andere Qualität hast als mit Moritz Jens und weil Moritz Jens nicht die volle Woche trainiert hat. Ich glaube aber gegen, und ich habe ja jetzt, also Mainz 5 kann ich quasi buchen, ich habe ja am Samstag auf St. Pauli Gegnervorbereitung gemacht gegen den FC Augsburg und war erschüttert, wie öde Augsburg da wieder gespielt hat und sich ein Punkt am Millerntor ergaunert hat, das muss man ja wirklich schon so sagen. Als Trainer wäre ich draußen ausgerastet. Das war eine Nichtleistung in den Zweikämpfen. Marius Wolf hat sich die ganze Zeit nur abgefuckt gegenüber seinen Mitspielern. Es hat nichts funktioniert und trotzdem haben die halt die individuelle Qualität, um immer einmal zuzustechen. Dann war es, glaube ich, der eingewechselte Mert Kömür. Aber wenn wir darüber reden, Essende, der ja im Hinspiel runtergeflogen ist in der Aktion mit Chor, jeder wird sich daran erinnern, gegen den brauchst du, glaube ich, auch eher Jens mit seiner Robustheit.
Also man muss dazu sagen, St. Pauli gegen Augsburg ist, glaube ich, das Spiel mit den wenigsten Offensivaktionen seit der Datenerfassung in der Bundesliga tatsächlich. Also das ist schon außergewöhnlich schlecht gewesen, das Spiel.
Außergewöhnlich wenig offensiv.
Ja, dafür hatte das Spiel andere Highlights. Also kurzer Schwenk, das war krass, weil das war ja auch ein Spieltag des Gedenkens an Holocaust. Und Hells Bells fiel aus. Es war komplette Stille, als die Mannschaften eingelaufen sind. Es wurden überall Spruchbänder mit Zitaten von Holocaust-Opfern und allen möglichen hochgehalten. Es wurde ganz Hamburg hasst die AfD skandiert und. Und diese Stimmung da vor dem Spiel, das war der gefühlte Höhepunkt dieser Partie, die St. Pauli sich aber ein bisschen selbst zuzuschreiben hat, um den Schwenk aber wieder zu Augsburg zu bekommen. Wenn die 1-0 in Führung gehen am Samstag in Mainz, erst recht brauchst du dann Lösungen mit Ball, die du gegen Bremen auch gehabt oder bräuchtest oder ja, in der Vergangenheit.
Aber dann dürfte Amiri voraussichtlich wieder fit sein.
Gehe ich von aus. Also Prellung am oberen Becken, der hat das Knie von Senne Lünen da einfach reinbekommen in diesen Zweikampf vor der Box. Ich gehe davon aus, dass nur Cassie und Bell zu ersetzen sind, Amiri wieder zurück ist und das wäre auch als Taktgeber wichtig. Und mal schauen, was mit Johnny Burkhardt ist.
Wäre ich jetzt nämlich auch als nächstes drauf zu sprechen gekommen. Ich kann mir vorstellen, dass man dieses Mal etwas vorsichtiger mit Johnny umgeht. Vor allem, wenn aktuell Nelly eigentlich funktioniert. Dass man sagt, Nelly startet, aber man hat mit Johnny halt ab der 70. Minute einen Einwechselspieler, der hochwertiger Ersatz ist und nicht halt wie alles andere, was wir aktuell da vorne einwechseln, halt einfach nicht funktioniert und halt einfach nur der Lückenfüller ist, weil halt sonst keiner da ist, der den Nebenplatz nehmen kann.
Und wenn es vorher schon funktioniert, dann bist du nicht in der Not, Johnny noch reinzubringen.
Genau.
Und gibst ihm nochmal eine Woche mehr zum Regenerieren und fit werden. Also da gehe ich mit dir mit, das ist auch der Weg für mich, den Mainz 05 gehen sollte. Prellung, viel kühlen Hochlagern, wir kennen es alle, Pferdesalbe drauf und danach nicht in die Augen fassen und nicht irgendwo kratzen, sind die Klassiker. Dann sollte Nadim Amiri wieder fit sein eigentlich. Und ich bin dann trotzdem gespannt. Also du sagst, Jens wäre für dich die erste Lösung. Silvan Widmer dann auf Außen für Anthony Cassie.
Ja.
Widmer und Nebel, die haben auch schon mal zusammen gut funktioniert. Gerade in der Anfangszeit hat Widmer Nebel gut an die Hand genommen und gut angeleitet. Also ich bin da jetzt gar nicht so negativ, vor allen Dingen, weil Widmer eigentlich noch mal den Tick torgefährlicher ist, beispielsweise als Cassie zumindest, was den Abschluss angeht. Also ich habe da durchaus Lust, ich bin mir aber noch unschlüssig, ob das ein Spiel wird, wo Bo Henriksen sagt, okay, wir gehen hier volle Möhre auf Kampf gegen Augsburg oder sagt, na gut, wir probieren es mit Ball, weil das ist für mich, glaube ich, der entscheidende Punkt, ob ich Nadim Amiri von Anfang an bringe, ob ich mit Jens oder mit Leitsch reingehe, je nachdem, welchen Ansatz ich wähle. Vor dem Hintergrund fände ich es eigentlich ganz gut, Leitschi starten zu lassen, und Nadim Amiri auch noch starten zu lassen, weil gegen Augsburg spielen ist, glaube ich, das, was dir hier die Punkte bringt.
Ich habe ein bisschen Angst um Nadim gegen Augsburg, wenn er so leicht lediert ist. Keine Ahnung, irgendwie fühle ich das nicht so. Ich könnte mir vorstellen, dass Bo Henriksen tatsächlich auch einfach das macht, was er jetzt gerade zum Ende des letzten Spiels gemacht hat. Also, dass er Lee nach hinten zieht. Aber der Platz, wo Lee normalerweise spielt, also links da im Halbraum, der ist eigentlich der Joker-Platz und der wäre frei zu vergeben. Und da kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht sagt, okay, Hong hat jetzt irgendwie so semi-funktioniert, also irgendwie
gar nicht.
Ging's, aber
Ich möchte, du hast mir geschrieben während dem Spiel, Domi, was war das, der Querpass?
Der Querpass, Hongi. Ja, ich hab's noch vor Augen. Ja, also ich fand ihn nicht so schlecht, aber es ist auch in Ordnung, ich vertraue da auch eurem professionellen Urteil. Hättest du ihm
keine 5,5 gegeben?
Nein, keine 5,5, aber vielleicht eine 4,5.
Eigentlich war es ja ein verstecktes Lob von Domi, ne? Weil bei allen hat ja nur 0,5 gefehlt.
Also. Ja, aber ich sag nur, das ist eigentlich die Position, die frei ist. So, da kannst du Sieb reinwerfen, wenn du Sieb da irgendwo siehst.
Wenn du Sieb auf dem Flügel oder im Halbraum siehst, was ja eigentlich schon klar ist, Sieb wird eher für die Spitze gesehen. Ich glaube, das.
Ja, natürlich.
Ne, also, wenn du da jetzt hingehst, dann ist es Nardin, den du da reinbringst. Spannend wäre aber zu sehen, ob du nicht mit zwei Spitzen agierst. Ja. Auch da geht Nardin, auch da geht tendenziell Johnny Burkhardt, den ich aber eher später bringen würde. Aber ich bin der Meinung, du musst ein bisschen was anderes machen. Ansonsten wird Augsburg einfach so spielen wie Werder in der zweiten Halbzeit.
Und wenn du wirklich intensiv werden willst, kannst du halt auch einfach Maloney statt Nadim bringen. Und dann hätten wir quasi die zwei Maschinen in der Mitte, die alles kaputt rennen. Wäre jetzt auch nicht so eine Sache, die ich potenziell so schlecht sehe.
Und eine Erkenntnis von Melantor, St. Pauli in der ersten Halbzeit so gut funktioniert, weil die krasse Pace auf dem Platz hatten mit Gilla, Vogie und Weißhaupt. Die sind ständig in den Rücken der Abwehr und daher, wenn du dann mit Lee und Nebel zwei Spieler, die halt im Halbraum parken oder ein bisschen auf dem Flügel ausweichen hast, aber nicht in die Tiefe gehen, so richtig oder nicht das Pace haben für die Tiefe, raubst du dir, glaube ich, auch eine Qualität, weil die haben einfach keinen Tiefenlauf aufgenommen, die Verteidiger von Augsburg. Die haben so arrogant verteidigt, ich glaube nicht, dass Jens Torup das nicht angesprochen hat dann auch. Aber da ist eine Riesenchance. Also wenn du diese Tiefe dauerhaft attackierst, auch mit Tempo, dass der Verteidiger dich nicht mehr einholen kann. Und da sind wir beim Thema, ja, Sieb, auch wenn man natürlich nicht richtig aus ihm schlau wird, man hat ja erfahren, dass er nicht mehr als 60 Minuten spielen kann. Deshalb ist das natürlich auch ein Thema, was Bo Henriksen und ehrlicherweise halt auch eine Sauerei, was da rum passiert ist. Also wie gesagt, ich bin jetzt keiner, der irgendwie Kollegen-Bashing macht, aber Bo Henriksen sagt in Leverkusen, er kann und will nur 60 Minuten spielen. Klar, alle fragen sich, warum, was ist los? Dann sagen uns die Vereinsverantwortlichen im Vertrauen, was los ist, dass er seit der Geburt halt schon kleineres Lungenvolumen hat. Was macht dann das Medium des Springer Verlags? Geht sofort und schreibt das da rein und überall hin. So, wer kriegt natürlich dann weniger erzählt? Alle Journalisten, ist ja auch logisch, ne?
Ja.
Und da dachte ich mir so, oh, der arme Junge auch, weil ich nehme an, er will es nicht, dass das in der Öffentlichkeit ist und jetzt ist es so dadurch und Mainz 05 hat ja versucht, es uns zu erklären, das kannst du dann als Journalist auch besser einordnen, auch wenn du es nicht schreibst, wenn du es als Hintergrundinfo bekommst, jo, aber
man muss das vielleicht einmal an der Stelle erklären, das nennt sich das sogenannte Unter-3-Geschäft, das ist kein Gesetz, das ist ein Kodex unter Journalisten und PR-Vertretern. Also es bedeutet, unter 1, du kannst mich mit Namen, Position und Amt zitieren, alles okay. Unter 2, das ist diese klassische Formulierung, aus Regierungskreisen, aus Vereinskreisen heißt es. Und unter 3, das, was du gerade erzählt hast, Domi, das ist die Hintergrundinformation. Kann man sich gut merken, zum Wissen, nicht zum Schreiben. Aber damit die Berichterstattung dann nicht in die falsche Richtung geht. Ah, der Sieb ist nicht fit, der macht nichts, der trainiert zu wenig. Damit das eben nicht passiert, kriegt man diese Hintergrundinformation, weiß, aha, alles klar, in die Richtung brauchen wir nicht gehen, das können wir abhaken. Wir brauchen nicht auf den Jungen draufgehen, da kann der jetzt gerade nichts für. Nur um ein Beispiel zu geben, das ist eine ziemlich unredliche Art und Weise, möchte ich an der Stelle auch einmal betonen, ja.
Ich würde jetzt aber trotzdem gerne nochmal kurz den Bogen spannen. Und zwar, wir haben am Anfang drüber geredet, was für eine Chance wir haben, auf den vierten Tabellenplatz zu kommen. Und diese Chance besteht ja nach dem Augsburg oder mit dem Augsburg-Spiel wieder. Und ich habe mir mal so ein bisschen mich mal durch den Kicker-Tabellenplatz, Tabellenrechner durchgeklickt und es gibt tatsächlich zwei sehr diametral unterschiedliche Szenarien. Wenn alles gegen uns läuft, sind wir am Ende des Spieltags Platz 11 und ganze 5 Punkte hinter Platz 4. Also ich meine, das ist alles super dicht beieinander, deswegen funktioniert das. Wenn alles für uns läuft, sind wir selbst Platz 4 und haben 3 Punkte Vorsprung auf Platz 7 sogar. Also es ist wirklich, es ist so wild. Macht euch mal den Spaß, klickt da mal durch. Die einzelnen Partien, ist jetzt zu viel, alles aufzuzählen. Aber es ist wirklich, es ist alles drin. Und es zeigt halt auch mal wieder, dass natürlich sind wir gut. Aber wir sind Teil einer sehr, sehr breiten Masse. Einer Masse von, sagen wir mal, so 7, 8 Vereinen. Und wenn man Augsburg, kann man so ganz grob irgendwie noch mit dazu zählen. Die sind ja aktuell 13. glaube ich. Die haben 26 Punkte, haben 3 Punkte Abstand zum 12. Aber das sind die einzigen aus dem unteren, aus der unteren Tabellenhälfte, die noch irgendwie Anschluss zu oben haben. Alle anderen bis zum 3. Platz, also Frankfurt hat sich auch ein bisschen abgesetzt, alle anderen sind eigentlich ein Pulk. Ich finde das super krass.
Es ist eine klassische Saison, also du kannst natürlich jetzt probieren, nach Europa zu kommen. Du siehst diese Saison aber, was mit Teams passiert, die nach Europa kommen und dafür eigentlich nicht aufgestellt sind. Das beste Beispiel ist Heidenheim und da wird wirklich seriös und gut gearbeitet. Eigentlich ist das eine klassische Saison zum Entwickeln. Entwickeln. Jungen Spielern Einsatzzeit geben, taktisch Dinge auszuprobieren, Mannschaft noch besser kennenlernen, die Schwächen des eigenen Kaders auszuloten.
Du hast das letzte Woche super gesagt. Das erste Stock, den Erdgeschoss bauen.
Genau, einfach mal das Fundament gießen. So, und wenn du das dann gemacht hast, ist eigentlich das Vielversprechende die nächste Saison. Und du hast, oder sagen wir mal anders, dieses Spiel gegen Werder Bremen hat dahingehend einen unschätzbaren Wert. Deswegen bin ich auch zum Beispiel null angepisst, dass wir dieses Spiel jetzt blöd verloren haben, hätte auch anders laufen können, aber die Erkenntnisse, die du aus diesem Spiel ziehen kannst, sind so fundamental und können so wertvoll werden, dass ich da sehr entspannt bin. Und selbst wenn es gegen Augsburg nur ein Unentschieden geben sollte, vollkommen fein damit. Ich muss dieses Jahr nicht nach Europa. Ich lege da keinen großen Wert drauf. Ich freue mich, wenn Mainz 50 im oberen Drittel verwirklichen sollte. Ziel bleibt aber trotzdem erstmal die obere Tabellenhälfte. Und wenn das Fundament gelegt ist für die nächste Saison, dann können wir richtig was reißen. Welches Potenzial diese Mannschaft hat, das sehen wir. Und jetzt muss Henriksen gucken, was er alles aus diesem Kader rausholen kann. Und mit den Verstärkungen aus dem Winter, finde ich, hast du die Toolbox noch gehörig erweitert.
Ja, und wenn du über Europa redest und dann manche sagen, ja, du brauchst auch um Europa, um irgendwie Johnny Burkhardt zu halten, sehe ich nicht so, weil wenn Johnny Burkhardt gehen will, den nächsten Schritt mal, dann macht er den. A, weil man außerhalb von Mainz 05 mehr Geld verdienen kann und B, auch wenn Mainz 05 europäisch spielt, dann geht er halt zu einem anderen Verein, wenn er das möchte. Daher ist das für mich auch kein Grund, ich sehe es wie du, nutzen, aber die Chance dieses Jahr ist auch wahnsinnig groß. Mal gucken, was Dortmund unter Kovac jetzt macht, ob die in Fahrt kommen. Dann hast du natürlich da eine Mannschaft, die dich eigentlich überholen wird. Aber wenn weiterhin so viele Punkte lassen und federn lassen, dann hast du ja trotzdem eine Riesenchance. Muss dann aber wieder für dich entscheiden. Mainz 05 sagt immer, der heilige Gral ist der kleine Kader. 22 plus 3, das ist unsere Zielgröße. Kannst du dann nicht mehr machen, musst dann wieder abkehren, musst dich neu definieren. Deshalb sind schon verschiedene Punkte. Die Verantwortlichen werden das sehr genau beobachten und dann, denke ich mal, ab März den Kader dann auch so oder so planen, in dem Fall. Und vielleicht wieder auch ein paar gute Picks machen. Vielleicht kriegst du den einen oder anderen ablösefreien Spieler dann auch noch. Aber ich bin guter Dinge, dass sie gegen Augsburg gewinnen werden, weil sie einen anderen Spirit haben. Wenn sie zu Hause spielen, wenn sie diese Attitüde an den Tag legen, Amiri ist meiner Sicht zurück, Johnny von der Bank, da spricht für mich wenig für Augsburg.
Weil du gerade Johnny und seinen potenziellen Wechsel angesprochen hast, möchte ich an der Stelle einfach nur laut Plätti Goal Mathis Tell zitieren. Frankfurt fühle ich nicht. würde ich mir an der Stelle wünschen, ja. Aber ich stimme dir irgendwo zu. Auf der anderen Seite denke ich mir, ist der Bub halt so ehrenhaft und ein so gerader Kerl. Und bevor der dann, also ich glaube, wenn, dann geht er in die Champions League und nicht erst in die Europa League. Aber wenn er mit Mainz Europa spielt, dann nimmt er vielleicht diese eine Saison noch mit. Das wäre zumindest mein Wunsch.
Wenn wir Champions League spielen, bleibt er.
Dann gewinnen wir sogar die Champions League. Seit es da nämlich Liga ist und keine Gruppenphase mehr, sind die Karten natürlich ganz anders gemischt. Und dann kommt noch ein bisschen Losglück dazu. Ist ja quasi kein K.O.-Spiel mehr so richtig, weißt du, dann blühen wir ja erst richtig auf. Dann haben wir uns akklimatisiert in dem Liga-Modus und dann räumen wir wirklich auf in Europa.
Wir sind dann Brest 2.0.
Ja, so ich möchte ungefähr nur mal an die Pokalhistorie von Mainz 05 in den letzten Jahren im Vereinspokal
erinnern. Deswegen sage ich ja,
vielleicht ist die Champions League der erste Pokal, den wir gewinnen können.
So, vor allen Dingen, weil es im Liga-Modus jetzt neuerdings ist. Ja, deswegen. Ich habe da schon mitbedacht, du.
Clever.
Ja, du Schlingel. Aber ihr Lieben, wenn ihr nichts mehr zu ergänzen habt.
Warte. Wir haben über eine Sache noch gar nicht geredet. Es wäre mir fast durch die Lappen gegangen. Und zwar die absolut wilde Schlussphase. Oh. Nachspielzeit. Mit den zwei roten Karten. Und ich glaube, das ist doch eigentlich eines der wildesten Themen und worüber wir noch locker ein bisschen flohrocken können. Genau. Frohlocken.
Also, es waren ja am Ende sogar drei rote Karten. Jetzt muss ich fairerweise sagen, dass ich die Aufregung der Bremer nicht zu 100% nachvollziehen kann. Also, die erste war ja eine gelb-rote Karte, so, die an Niklas Stark ging. Der sich schon einen Moment Zeit gelassen hat und nachdem Zetterer ja schon gelb wegen Zeitspiels gesehen hat, ist ja eigentlich, ich sag mal, die Pace gesetzt. Es ist nicht der Moment, wo ich den Ball noch ein Sekündchen länger in der Hand halte. Also das war schon dumm. Und die zweite Karte, ich weiß nicht, seid ihr schon mal dem Schiedsrichter hinterhergerannt und habt ihm die ganze Zeit angetatscht? Also ich sag mal so, im Rugby siehst du das Feld länger nicht mehr.
Friedel der Terrier oder was hat sich da festgebissen am Schiedsrichter? Also ich fand es tatsächlich sehr lustig, vor allem wie schnell das ging. Also das war ja wirklich, das war so ein gelbe Karte und Schiedsrichter rafft erst selbst nicht, guckt auf seine Karte, oh, rot. Und dann hat schon so, wow, okay. Und dann, boom, nochmal rot. Und ich, okay, gut.
Und nicht bewegen, nichts tun, es läuft.
Das war der Punkt, wo wir auf der Couch angefangen haben, drüber nachzudenken, wie viele rote Karten muss Werder noch bekommen, damit das Spiel abgebrochen wird und 3-0 für uns gewertet wird. Es wären insgesamt 4 gewesen.
Ja, knapp dabei. Vorhin Mitchell Weiser hätte sie auch noch treffen können.
Ganz der hätte, vorher. Also für mich hätte Mitchell Weiser hätte die Rote sowas von verdient gehabt. Von hinten Knöchel hoch rein. Also da hätte sich der warm melden dürfen.
Es war schon übel, aber gut, Schlusspunkt hat Ole Werner. Der ich habe das erst gar nicht gesehen, weil, und darüber hat keiner gesprochen, jetzt kommt's aber, es gab den Christian Streich, David Abraham, Moment 2.0. Darüber wurde ja gar nicht gesprochen, denn Peter Niemeyer, der Sportdirektor oder Geschäftsführer, keine Ahnung, von Werder Bremen, ist so auf die Mainzer Bank zu, ist auf Silberbauer zu, hat ihn leicht touchiert und Silberbauer hat den Streich gemacht und ist theatralisch nach hinten gefallen.
Habe ich auch nicht mitbekommen.
Und kein Mensch hat darüber berichtet. Ich dachte, das wäre im TV-Bild auch gewesen zu sein. Aber ich habe dann deshalb, Ole Werners rote Karte dann erst im TV-Bild irgendwann später gesehen. Und das war so geil, der ist einfach komplett ohne Körperspannung einmal nach hinten weggeflogen und es war so ein Friedel-Toucher. Wenn wir die Kategorie jetzt etablieren wollen.
Ja. Den Streich machen.
Den Friedel-Touchen.
Den Friedel-Touchen.
Und dann wurde heiß diskutiert, was denn Ole Werner am Ende zu ihm gesagt hat.
Das würde mich wirklich interessieren, ja, weil Ole Werner ist ja so ein ruhiger, nordischer Typ.
Ja, auf dem Papier. Da habe ich ihn aber gesehen.
Ja, okay, auf dem Papier. Aber so wie er auftritt und alles, und man muss ja eigentlich sagen, so der Umgang der Spieler auch untereinander, ich erinnere mich an Lee und Schmied beispielsweise, hacken sich um, geben sich die Hände, helfen sich wieder auf und es war irgendwie so ein Agreement, egal was der pfeift, so wir verstehen uns untereinander, ist egal. Und aber irgendwie hat sich das nicht bis nach außen getragen und ich hatte das Gefühl, Ole Werner muss richtig einen gezündet haben. Aber irgendwie, wenn du dir die Szene nochmal anguckst, der sagt was, dann gibt ja irgendein Werder-Verteidiger die Hand, er dreht sich weg und geht. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein Arschloch.
Ja. Du blöder Hund.
Warst du mit im PK-Saal?
Nee.
Weil das muss das Wort gewesen sein. Ich bin gerade total irritiert, Arschloch. Weil die ganzen Werder-Journalisten haben danach gesagt, ja, der hat wohl Arschloch gesagt. Einfach 3 Sekunden Pause nach seinem Monolog und dann abgedreht und dann Arschloch.
So stell ich mir den aber auch vor.
So richtig verklemmt, so rausgepresst.
Hat aus Versehen nicht in seinen Bart genuschelt.
Ja. Und dann hat er sich noch in der PK dafür eine 6- gegeben.
Ja, also ich fand, das muss ich dazu sagen.
Keine 5,5.
Ich muss dazu sagen, ich fand den Umgang auch danach an den Mikrofon unheimlich kollegial und gut untereinander. Mhm. Also auch Henriksen, der gesagt, ich bin so blöd, mir noch die Gelbe abzuholen, was auch wirklich blöd ist. Also Junge, jetzt raff dich, weil das ist echt unnötig, vor allen Dingen für so eine lapidare Ecke, was weiß ich nicht, was Geschichte, komplett unnötig. Und dann Ole Werner, der halt auch hin sagt, nee, das geht auf meine Kappe, ist komplett daneben, menschlich eine 6 gewesen, ich bin auch ein bisschen erschrocken über mich selber, das geht so nicht. Ich fand das sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Und dann kannst du auch alles, was da passiert ist, größtenteils verzeihen und sagen, gut, dann ist das halt so.
Was ich halt tatsächlich noch sehr interessant finde, ist, ich meine, wir haben jetzt viel über die Entscheidungen geredet, die gefallen sind. Aber was war denn mit dem Schiedsrichter los, dass der dann einfach in der Nachspielzeit irgendwie 4 Minuten Spielunterbrechung fabriziert, aber die dann halt nicht mehr nachspielen lässt.
Es ist schon witzig, Zeitspiel zu sanktionieren, wenn du die Zeit dann nicht nachspielen lässt. Also von 7 angezeigten Minuten, ich würde schätzen, Netto-Spielzeit maximal 3. Also wirklich was ja. Ist da nicht mehr gewesen. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass das kein souveräner Schiedsrichterauftritt war. Ne? Also du hast es gesagt, Bene, der guckt, huch, der hat schon gelb, ja, dann muss ich mir jetzt gelb-rot geben. So, das ist die Konsequenz da draus.
Das war wirklich so, er hat ihm die gelbe Karte gegeben in dem Bewusstsein, dass er noch nicht gelb hat, guckt sich die Karte beim Einstecken an, denkt sich so, oh scheiße, der hat schon gelb, dann kriegst du wohl rot.
Und dann, fass mich nicht an, du kriegst direkt auch noch, also es war so, du kriegst eine rote und du kriegst eine rote, es war komplett wild.
Also ich glaube, es waren insgesamt mit der Karte von Ole Werner, sind 6 Karten in der Nachspielzeit gefallen, weil Zetterer hat gelb bekommen, ja. Dann hat der eine Verteidiger, der Mittelfeldspieler hat gelb bekommen für ein taktisches Foul an Lee. Dann waren die 2 gelb-roten Karten, rechne ich jetzt mal als eine Karte. Dann hat Mitchell Weiser dunkelgelb bekommen, wo wir ja auch schon gesagt haben, eigentlich muss er rot bekommen dafür. Und dann gab es noch die Karte an Ole Werner. Vollkommen verrückt.
Also der Schiedsrichter war nicht souverän und tut mir leid, ich fand das Auftreten an der einen oder anderen Stelle auch drüber. Also jetzt mal so, was man so zwischenmenschlich mitbekommt, fand ich ein bisschen daneben.
Ja, Bittencourt hat ihn ja auch arrogant genannt, also diese Arroganz, damit hätten sich selbst ins eigene Fleisch geschnitten. Die Entscheidung, haben wir schon drüber gesprochen, gelb-rot gehen für mich fein, aber es war im ganzen Spiel ehrlicherweise keine Linie bei diesen kleinen, stumpern Ziehern. Also jetzt auch nicht, dass man sagen kann, er hat Bremen oder Mainz zu 5 dauerhaft bevorzugt, sondern es war auf beiden Seiten keine klare Linie zu erkennen. Sagt er jetzt, okay, ich pfeife alles ab oder ich lasse alles laufen. Jo, und das war dann am Ende das i-Tüpfelchen auf eine Leistung, dem ich auch eine 5-5 gegeben hätte.
Dem hätte ich eine 6 gegeben, muss ich ehrlich sagen.
Nein, weil Zentner hat ja auch einen Elfer gehalten, deshalb keine 6.
Ach so.
Mag das ja auch nicht, so schlechte Noten zu verteilen, aber da gab es ja auch nicht viel zu beschönigen. Er hat aber wegen dem gehaltenen Elfer einen 5-5 bekommen und Petersen hat ja auch richtige Entscheidungen getroffen mit den gelb-roten Karten, aber der hat das Spiel halt trotzdem, was total lieb war, auf einmal zu so einem Aggressive-Leader-Spiel gemacht.
Also ich würde mal sagen, Domi Theisse gibt Martin Petersen eine 5,5, weil er aber 12 Kilometer gelaufen ist. Wenn da wieder random irgendwelche Statistiken zur Leistungsbegründung herangezogen werden.
Wie geht das von Zitat von Busse? Svensson, das war eine 6.
Wer viel läuft, läuft viel falsch. Ist so ein alter Amateurspruch. Und das gilt scheinbar auch für Schiedsrichter. Wusste ich noch nicht, aber Domi hat das jetzt gerade eingeführt. Aber er hat ein Spiel wild gemacht, das eigentlich nicht wild war. Das intensiv war, das an der einen oder anderen Grenze war. Aber da muss ein Schiedsrichter nachher sagen, guck mal, hier, Jung, hier ist die Grenze. Hier gehen wir nicht weiter, das ist eine gelbe. So, weg und das war's. Aber diesen Weg hat er gar nicht gefunden. Und ehrlicherweise, wenn Leonardo Bittencourt sagt, das war arrogant, dann scheint er auch wenig Dialog untereinander geherrscht zu haben. Das heißt, die Spieler können das auch zwischenmenschlich nicht ganz einschätzen. Was ist denn jetzt was? Nicht nur von den Entscheidungen her, sondern es scheint ihnen auch nicht begründet worden zu sein, ausführlich auf dem Platz. Und das ist dann natürlich schon schwierig. Und da machst du ein eigentlich intensives, aber faires Miteinander wild.
Und dennoch muss man auch dazu sagen, um jetzt nicht alles auf diesen Schiri zu wälzen, Ole Werner war das ganze Spiel an der Seitenlinie schon on fire. Also der hat viel mehr den 4. Offiziellen bearbeitet und auch den Schiri als Bo Henriksen auf der anderen Seite. Du hast gesagt, dumme gelbe Karte. Ja, war dumm, danach hat er sich zurückgenommen. Wahrscheinlich auch deshalb. Aber das spielt auch dazu. Und du hast natürlich da auch so Drecksäcke auf dem Platz, die dann alles machen. So ein Duck, der sich dann hinfallen lässt und dann hier noch kommt und sagt, hier, Schiri, war doch faul, was denn das? Und so. Also es ist jetzt nicht so, dass die Fußballer da auch so ganz feine Art anlegen und es ist immer leicht gesagt, oh ja, Arroganz von der einen Seite.
Aber man muss dazu sagen, wenn man sich das angeguckt hat, es gibt ja schon verschiedene Schiedsrichtertypen und bestimmte kommunikative Arten. Ich fand wenigstens gut, dass sich Pedersen danach hingestellt hat und begründet hat und er hat ziemlich gut und er hat es auch richtig begründet. Alles, was dann auf dem Platz geschehen ist, das kannst du von außen halt leider gar nicht beurteilen. Vermutlich sogar nur schwer von der Seitenlinie.
Und jetzt stellt euch mal vor, Pedersen wäre hingegangen und hätte seine VAR-Entscheidung über die Boxen begründet. Das Stadion wäre explodiert. Wirklich, da hätten 1 Million Köpfe geraucht in Bremen.
Entschuldigen Sie, liebe 39.580 Fans, das war ein Friedeltatscher.
Jetzt mal ganz ehrlich, ich hätte es ein bisschen gefeiert, wenn das hätte gemüssen.
Wir belassen es, wir träumen trotz einer Niederlage von der Champions League und wenn es nicht so ist, dann ist es auch okay. Ja, weil das ist Mainz 05, da durfte Wolfgang Frank vom Aufstieg in die Bundesliga träumen, obwohl der Tabellenletzter in der zweiten Liga war. Und wo das geendet hat, das sehen wir heute, nämlich mal 3 Idioten am Tisch, die sich über die Champions League bei Mainz 05 unterhalten. Das hätte der Wolfgang nicht gewollt, du. Das wäre ihm zu viel gewesen.
Da hätte er selbst hingeschmissen.
Ja, nee, das meine ich nicht. Das wird zu viel. Ihr Lieben, danke, dass ihr da wart. Domi, erhol dich vom Deadline Day.
Gerne, gerne. Morgen erstmal frei, daher klappt es gut.
Ja, kannst du ja auch schlafen. Bene, danke, dass du in die Altstadt gekommen bist.
Sehr gerne. Morgen nicht frei.
Schade.
Mein Name ist Jan, ich habe morgen auch nicht frei. So, und damit, ihr hört das wahrscheinlich alle auf dem Weg zur Arbeit und seid guter Dinge, jetzt mit uns und mit dem Vibe in den Arbeitstag zu starten. Macht es gut, habt eine erfolgreiche Woche und wir hören uns dann in der kommenden nach dem Spiel gegen Augsburg. Bis dahin, arrivederci.
Tschüss. Ciao.